Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst am ersten Sonntag nach Trinitatis. Dieser Sonntag richtet unseren Blick auf den Nächsten, auf unseren Mitmenschen, wie wir auch im ersten Johannesbrief hören dürfen. Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seine Bruder liebe und ich ergänze auch gerne seine Schwester. Da passt es sehr gut, dass wir uns heute in der Predigt Gedanken über die Geschichte von dem reichen und dem armen Lazarus machen können. Doch lass uns zunächst das erste Lied singen, die güldene Sonne, Nummer 449, die Strophen 1 bis 3 und 8. 449, die Strophen 1 bis 3 und 8.
Lassen Sie uns Psalm 34 unter der Nummer 719 auf der Seite 1522 gemeinsam lesen. Psalm 34, Nummer 719. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauert. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus allem hilft ihm der Herr. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Lasst uns beten. Wir beten mit den Worten eines brasilianischen Gebetes. Herr, es gibt so viele Menschen in Kriegs- und Krisengebieten. Nur weil viele nicht wissen oder vergessen haben, dass wir alle Schwestern und Brüder sind. Es gibt so viele Menschen, die hungern und die es schwer haben. Nur weil viele nicht wissen oder vergessen haben, dass wir alle Schwestern und Brüder sind. Es gibt so viele Menschen, die betrogen und ausgebeutet werden, nur weil viele nicht wissen oder vergessen haben, dass wir alle Schwestern und Brüder sind. Es gibt so viele Menschen ohne Arbeit und ohne ein Dach über dem Kopf, nur weil viele nicht wissen oder vergessen haben, dass wir alle Schwestern und Brüder sind. Es gibt so viele Menschen, die das Leben genießen, ohne an die zu denken, die leiden, nur weil viele nicht wissen oder vergessen haben, dass wir alle Schwestern und Brüder sind. Lasst uns das niemals vergessen. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag erinnert uns daran, wie es aussehen könnte, wenn wir als Schwestern und Brüder zusammenleben. Ich lese aus der Apostelgeschichte im 4. Kapitel. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte, legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jedem was er nötig hatte. Amen. Es folgen jetzt einige Mitteilungen. Zunächst die Kollekten vom vergangenen Wochenende. Die Sammlung des Klingelbeutels für die Tafel erbrachte einen Betrag in Höhe von 261,95 Euro. Für die Partnergemeinden der Norddeutschen Mission und der Vereinigten Evangelischen Mission wurden im Ausgang 189,81 Euro gesammelt. Die heutige Klingelbeutelkollekte, die wir beim nächsten Lied einsammeln, ist bestimmt für die Aufgaben in unserer Gemeinde. Die Ausgangskollekte geht an das Gustav-Adolf-Werk. Wir singen jetzt das Lied 667, wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht. Lied 667.
Der Friede Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, den heutigen Predigttext finden wir bei dem Evangelisten Lukas im 16. Kapitel. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Amen. Liebe Gemeinde, vor kurzem wurde in einer Radiosendung darüber diskutiert, was unter menschlicher Klugheit zu verstehen ist. Gut fand ich, dass in dieser Diskussion Klugheit positiv definiert wurde. Klugheit hat demnach mit Intelligenz, Bildung, Vernunft, Einfühlungsvermögen und Nachhaltigkeit zu tun, sind deshalb etwas anderes als Gelassenheit, Schlauheit oder Cleverness. Wenn wir nämlich einem Menschen Gerissenheit oder Bauernschleue nachsagen, dann habe dieses Attribut immer einen anrüchigen Beigeschmack. Selbstverständlich ist unsere Generation keineswegs die erste, die sich über Klugheit Gedanken macht. Schon seit Tausenden von Jahren denken Menschen darüber nach. Der Philosoph Platon definierte Klugheit als die Fähigkeit, sein Handeln nach dem auszurichten, was gut und moralisch erstrebenswert sei. Heutzutage würden wir vermutlich von Handlungskompetenz sprechen. Ich muss an den 90. Psalm denken, der mit Klugheit noch einen ganz anderen Aspekt verbindet. Die Bibelkundigen unter uns kennen diesen Vers. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Demnach ist es also klug, seine eigene Sterblichkeit immer vor Augen zu haben und sein Leben unter dieser Perspektive zu führen. Das erinnert an den alten Leitsatz des mittelalterlichen Mönchstums: Memento mori, bedenke, dass du sterben musst. Dieser Leitsatz sollte seinerseits die Mönche jedoch nicht etwa melancholisch stimmen oder gar depressiv machen, sondern ganz im Gegenteil. Er war als Appell zu verstehen, die knapp bemessene Lebenszeit in möglichst sinnvoller und gottgefälliger Art und Weise zu nutzen. Die meisten von Ihnen kennen die kleine Szene aus Zuckmeyers Drama Der Hauptmann von Köpenick, in der der ehemalige Häftling Wilhelm Vogt, ein kleiner, vom Leben gebeutelter Mann, ohne Ausweis, Arbeit und Zuhause, im Berliner Dialekt zu seinem Schwager Friedrich sagt: Vorhin auf dem Friedhof, da habe ich sie gehört, die innere Stimme. Da hat sie zu mir gesprochen, da hat sie zu mir gesagt, Mensch, hat sie gesagt, einmal stirbst du. Und dann stehst du vor Gott, dem Vater, der alles hier wirkt hat, vor dem stehst du dann und er fragt dir ins Gesicht, Schuster Wilhelm Vogt, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und dann muss ich sagen, Fußmatte muss ich sagen, die habe ich geflochten in Gefängnis und da sind alle drauf rumgetrampelt. Und Gott, der Vater, sagt zu mir, je weg, sagt er, Ausweisung, sagt er, deswegen habe ich dir das Leben nicht geschenkt. Ja, liebe Gemeinde, da zieht ein Mensch die Bilanz seines Lebens und diese Bilanz sieht erschütternd aus. Sie genügt vorne und hinten nicht, um im jüngsten Gericht zu bestehen und in der Ewigkeit einen Platz im Himmel zu ergattern. Ausweisung, sagt Gott. Dieses vernichtende Urteil verbindet Zuckmayers Drama mit dem Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus, das wir als Predigttext gehört haben. Auch da bleibt dem Protagonisten der Geschichte nach seinem Ableben der Platz im Himmel verwehrt. Auch da hat ein Mensch seine Chance unwiderruflich verpasst. Das deutet bereits die Erzählweise Jesu an. Denn nicht wahr? In unserer Welt sind es die Einflussreichen, die Trendsetter und Provokateure, die einen Namen haben. Von ihnen kann man in unseren Medien lesen und hören. Von ihnen werden Nachrufe geschrieben, wenn sie gestorben sind. Bei Jesus ist das ganz anders. Wenn er Geschichten erzählt, werden andere Menschen hervorgehoben, andere, deren Namen und Schicksale in Erinnerung bleiben, andere, die bei ihrem Namen genannt werden. In unserer Geschichte nämlich bleibt der reiche Mann ganz anonym. Er wird nie bei seinem Namen genannt. Aber der Arme hat einen Namen. Lazarus, auf Deutsch, Gott hilft. Es mag also sein, dass er von Menschen übersehen wird, aber von Gott wird er gesehen, wird er beachtet. Und dennoch geht es in diesem Gleichnis mehr um den Reichen als um Lazarus. Lazarus spielt trotz seiner Namensnennung nur eine Nebenrolle. Das erkennt man schon unschwer daran, dass er in der ganzen Geschichte kein einziges Wort sagt. Etwas überspitzt könnte man so es ausdrücken, er liegt nur da, zunächst vor der Tür des Reichen und später in Abrahams Schoß. Bei dem reichen Mann hingegen ist das völlig anders. Der ist in der ganzen Zeit höchst aktiv. Noch in der Hölle ist das so. Da ruft, fleht und verhandelt er hartnäckig mit Abraham, allerdings ohne Erfolg. Er muss, um in der Bildwelt des Gleichnisses zu bleiben, die Feuerqualen der Hölle ohne jede Erleichterung erdulden. Nun stellt sich allerdings mir die Frage, warum ist er nach seinem Tode überhaupt in der Hölle gelandet? Was hat er zu seinen Lebzeiten Schlimmes verbrochen, das ihn die himmlische Ausweisung getroffen hat? Er war reich, gewiss, aber Reichtum ist ja kein Verbrechen. Er hat sich vornehm gekleidet und sein Leben in vollen Zügen genossen. Aber auch das kann man ihm nicht wirklich zum Vorwurf machen. Nirgendwo steht, dass er sein Vermögen auf unredliche Art und Weise erworben hätte. Korrupte Machenschaften sind ihm auch nicht nachzuweisen. Er ist auch nicht das, was man einen puren Egoisten nennen könnte. Schließlich sorgt er sich noch in der Hölle um das Schicksal seiner 5 Brüder. Was aber bringt ihm dann die ewige Verdammnis ein? Darauf kann es wohl nur eine Antwort geben, und die lautet, der reiche Mann hat sein Leben vergeudet. Er war reich, aber eben nur das. Er hat in Saus und Braus gelebt, aber weiter nichts. Wie es ein kluger Mensch einmal auf den Punkt gebracht hat, Reich zu sein ist keine Schande, aber nichts anderes als reich zu sein, das ist eine Schande. Der Reiche hat seine Augen vor dem Leid verschlossen, das direkt vor seiner Tür lag. Er ließ Lazarus im wahrsten Sinn des Wortes vor die Hunde gehen. Er hat so getan, als ginge ihn dieses Schicksal nichts an, hat den Hunger und die Qualen des Bettlers einfach ignoriert. Wie konnte er nur so blind sein, fragen wir uns, während wir zugleich in unserer morgendlichen Zeitung schnell die Notiz überblättern, dass eine Hungerkatastrophe an dem Horn von Afrika droht, dass mittlerweile auf der Erde bald 125 Millionen Menschen auf der Flucht sind und dass der Krieg in der Ukraine immer mehr Opfer fordert, um dann schnell die Seite mit Jubiläen und runden Geburtstagen zu lesen. Aber wie bereits angedeutet, wir befinden uns in guter Gesellschaft. Auch der Reiche, der unsere mediale Vielfalt noch nicht kannte, konnte sich nicht herausreden, denn er kannte die Schriften seines Volkes. Obwohl er also wusste, dass Gott durch den Mund seiner Propheten unermüdlich zur Barmherzigkeit aufrief, zur Sorge für die Armen und Kranken, für die Schwachen und Bedürftigen, war er taub für Gottes Wort und blind für die Not seines Nächsten. Und genau diese Verschlossenheit und Gleichgültigkeit wird ihm schließlich zum Verhängnis und droht auch seinen 5 Brüdern zum Verhängnis zu werden. Ja, die Brüder, liebe Gemeinde, wozu werden sie im Gleichnis überhaupt erwähnt? Warum begnügt sich Jesus nicht mit der Darstellung vom reichen Mann und dem armen Lazarus? Aus einem ganz einfachen Grunde. Denn in den Brüdern sollen wir uns wiedererkennen, wir, die Hörer der Geschichte. Wir sind noch am Leben und stehen täglich vor der Frage, was wir aus unserem Leben machen wollen. Jesus erzählt seine Geschichte also nicht zu dem Zweck, uns Ängste vor der Hölle zu machen. Er möchte uns vielmehr wachrütteln und dafür sensibilisieren, wie kostbar die Zeit ist, die uns geschenkt ist. Wir sollen am Ende unseres Lebens nicht das Gefühl haben, wie Wilhelm Vogt, dass wir im übertragenen Sinne nur Fußmatten gemacht haben. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, was machen wir aus unserem Leben? Sind wir uns dessen bewusst, wie befristet es ist und dass es morgen schon vorbei sein kann? Denn alles, was wir haben und besitzen, dass das alles nur geliehen ist und dass wir nicht nur Ansprüche ans Leben zu stellen haben, sondern das Leben umgekehrt auch Ansprüche an uns stellt. Der reiche Mann aus Jesu Gleichnis jedenfalls macht nur eigene Ansprüche geltend. Das irdische Leben versteht er als eine Art permanente Wohlfühloase. Was diese Oase stören könnte, wird konsequent ausgeblendet. Noch in der Hölle hören seine Ansprüche nicht auf. Er möchte Abraham und Lazarus für seine Zwecke einspannen. Ausgerechnet Lazarus, den er zu Lebzeiten tunlichst ignoriert hat, soll sich nun für ihn einsetzen. Ganz schön dreist. Und damit wird uns eine wichtige Antwort darauf gegeben, was menschliche Klugheit ausmachen kann. Wir sollen und dürfen unser menschliches Leben nämlich als ein Geschenk begreifen. Als ein Geschenk, das wir nicht nur für uns selbst haben und zur Befriedigung unserer eigenen Wünsche, sondern auch als ein Geschenk, das ich mit meinen Mitmenschen teile und sie deshalb wertschätzen darf, indem ich ihnen Solidarität, Respekt und Toleranz entgegenbringe. Natürlich ist es weiterhin erlaubt, das Leben zu genießen, denn selbst Jesus war kein finsterer Asket. Mitunter wurde er von seinen Gegnern sogar als Fresser und Weinsäufer diffamiert. Aber das hinderte ihn nicht daran, sich um andere zu kümmern, besonders um die Notleidenden, die Kranken, die Schwachen und Ausgegrenzten. So bleibt es dabei. Jesus will mit der Geschichte vom reichen Mann und Lazarus unser Engagement anzünden. Er will uns für unsere Mitmenschen begeistern. Er will unsere Nächstenliebe anstacheln. Er will uns aus unserer Komfortzone herauslocken, indem er uns an die Lazarusse unserer Welt erinnert. Hier in unseren Nachbarschaften, in unserem Land, in Europa, in den gegenwärtigen Kriegs- und Krisengebieten auf unserer Welt. Indem er uns sagt, die Lazarusse sind da draußen von der Tür und brauchen meine und deine Hilfe. Es geht nur darum, dass wir uns aufmachen. Wie heißt es daher so schön in einem alten Werbeslogan? Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Einige kleine Hinweise. Heute Nachmittag findet in Wehna in der Georgskirche ein Sonntagskonzert um 17 Uhr statt. Herzliche Einladung dazu. Und auch ein kleiner Hinweis, wenn Sie am Donnerstagnachmittag zufälligerweise in der Stadt sind, können Sie hier unsere Orgel um 15.30 Uhr hören für eine halbe Stunde. Hadalke nennt es Orgelspielzeit. Das muss man ja nicht nur für die Touristen machen, das kann auch für die Einheimischen sein. Donnerstag, 15.30 Uhr, Orgelspielzeit hier in der großen Kirche. Und dann eine ganz herzliche Einladung. Nächsten Sonntag ist ein gemeinsamer Gottesdienst in Heißfelde. Da bin ich mir sicher, werden ein paar Leute mehr sein, weil im Anschluss an diesen Gottesdienst eine Gemeindeversammlung stattfindet. Und ich denke, es gibt viele dringende Probleme für Kirche im Allgemeinen, aber sicherlich hier noch auch durch die Pensionierung von Herrn Hündling, wie es denn hier in Leer und Heißfelde weitergeht. Ganz herzliche Einladung zu diesem Gottesdienst und der Gemeindeversammlung nächsten Sonntag um 10 Uhr in Heißfelde. Als Orgelnachspiel hören wir einen Dialog von Louis Marchand. Verstorben und kirchlich bestattet wurde in der vergangenen Woche Herr Herbert Meinders, zuletzt wohnhaft am Ehrenmal. Er ist 86 Jahre alt geworden. Herr, wir bitten dich, nimm Herr Meinders in dein ewiges Reich auf, steh den Hinterbliebenen in ihrer Trauer bei und lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen. Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen, Nummer 675, Lied 675. Lassen Sie uns Fürbitte halten. Herr, wir danken dir für das Geschenk unseres Lebens. Es tut gut zu wissen, dass wir von dir gewollt und geliebt sind. Das gibt uns Kraft und Mut. Und so bitten wir dich heute besonders für alle Menschen, die sich ungeliebt fühlen und Mühe haben, sich so anzunehmen, wie sie sind. Lass sie deine Nähe erfahren. Für alle Menschen, die an den Rand gedrängt und missachtet werden, dass sie Aufmerksamkeit und Zuwendung finden. Für alle Armen und Entrechteten, denen oft das Nötigste zum Leben fehlt, bewahre sie vor Verzweiflung und Resignation. Für alle, die ohne Heimat und Obdach sind, lass sie ein Zuhause finden. Für alle, die nur um sich selbst, ihren eigenen Gewinn und Vorteil kreisen, lass sie die Verantwortung erkennen, die sie für sich und andere haben. Für uns selbst. Bewahre uns davor, unsere Lebenszeit zu vergeuden. Lehre uns, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Hilf uns, klug zu werden. Ja, Herr, wir danken dir für das Geschenk unseres Lebens. Es tut gut zu wissen, dass wir von dir gewollt und geliebt sind. Das macht uns froh, heute und in Ewigkeit. Amen. Und alles, was uns sonst noch bewegt, wollen wir hineinlegen in das Gebet unseres Herrn. Ich bitte Sie, von den Plätzen zu erheben. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm, Psalmlied 68, die sechste Strophe. Psalmlied 68, die sechste Strophe. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.